Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Psychos. Heute mit Verena. Verena ist Kabarettistin. Sie spielt aktuell das Programm Erfolgreich ins Burnout. Sie ist außerdem Podcasterin im Podcast Musalek und Tietze und außerdem Autorin. Auf ihrer Website schreibt sie: Ich bin ausgebrannt am 5. Februar 2020 und trocken seit 18. September 2020. Jetzt lebe ich meine Berufung. Heute erzählt sie genau davon, von ihrem Burnout, ihrer Alkoholabhängigkeit und wie sie jetzt ein komplett anderes Leben lebt. Hallo Verena, ich freue mich voll, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
Dein Kabarett heißt Erfolgreich ins Burnout. Und kannst du uns da Bescheid geben, wie funktioniert das? Wie kommt man erfolgreich ins Burnout? Wie hat das in deinem Falle funktioniert?
Aha. Gleich in die, genau. In die Mitte.
Gleich rein.
So ist also, das hier. Ja. Alles darf ich hier natürlich nicht verraten. Am besten in mein Kabarett kommen. Mhm. Es ist aber so aufgebaut, dass ich tatsächlich ein paar Regeln aufgestellt habe, die dir dann helfen, quasi in ein Burnout zu gelangen.
Ja,
zum einen ist es zum Beispiel eine besonders unverständnisvolle Chefin. Also wenn man ganz schlechte Hierarchiestrukturen hat, das hilft. Oder einen sehr geringen Selbstwert, das hilft auch. Und solche Sachen. Also es ist so quasi natürlich mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Und ich gebe eine Anleitung, wie man dann besonders schnell ins Burnout hineingerät, und erzähle dann auch so Rückblenden aus meiner Vergangenheit, also wie ich es gemacht habe. Und das sind natürlich so sehr tragisch lustige Geschichten, eben zum Beispiel ich und meine Chefin oder ich und die Männerwelt oder was ich mir da an Selbstwert abgeholt habe, vermeintlich in den Bars, was natürlich nicht funktioniert hat, und solche Geschichten die kann man dann auf der Bühne sehen. Ja.
Okay. Und wie kam es jetzt zu diesem Burnout? Also was ist dem vorausgegangen, bis du wirklich wusstest, okay, ich habe Burnout?
Ja, also es ist natürlich, wenn man darauf zugeht, merkt man es nicht, weil sonst könnte man es ja vorher stoppen oder sowas. Bei mir, ich habe mir jetzt nicht gedacht, ich bin kurz vorm Burnout. Das habe ich mir nie gedacht, sondern ich habe einfach extrem viel gearbeitet und extrem viel getrunken. Also bei mir war es wirklich Alkohol und Burnout in einem gekoppelt, also richtig work hard, party hard. Das heißt, den ganzen Tag hackeln und extrem gestresst sein und extrem abhängig auch davon, den Meinungen von außen, also von Chefs oder von Kolleginnen oder wie auch immer. Und dann nach einem ganz argen Tag, dann in der Nacht noch in die Bar, um dort Spritzer zu trinken, um zu entspannen. Und dann das am nächsten Tag wieder zu tun. Und das ist ein Teufelskreis, wo du hast keinen Platz mehr für sowas wie Sport oder Yoga oder Entspannung, oder konnte ich auch gar nicht mehr. Also ich habe sehr, sehr ungesund gelebt, und das war mir aber nicht bewusst, sondern das ist wirklich ein Strudel gewesen, in den ich mich da so hineinbegeben habe. Und ich bin eines Morgens wirklich aufgewacht und konnte mich nicht bewegen. Also meinen Rücken konnte ich nicht bewegen. Auch diese Szene erzähle ich zum Beispiel auf der Bühne, was da genau passiert ist, wo ich total orientierungslos aufwache und gar nicht weiß, wo ich bin, wer ich bin und was überhaupt los ist. Also bei mir kam das wirklich, also die Erkenntnis kam dann so, wow, es geht gar nichts mehr. Also meine Mutter musste mich dann abholen, ich bin ins Spital gekommen. Ich konnte auch nicht mehr alleine wohnen dann oder alleine, also mich um mich kümmern. Ich konnte nicht mal, ich hatte kein Interesse mehr zu essen oder zu duschen oder so. Also bei mir war wirklich der Ofen aus. Es gibt ja verschiedene Stufen von Burnout, und ich war ziemlich an der obersten Grenze. Und ja, und dann hat das erst begonnen über lange Zeit, dass ich das wahrhaben konnte, dass ich ein Burnout habe, weil auch das will man nicht wahrhaben. Ja.
Also das hat sich wirklich so ganz langsam angeschlichen. Es war immer für dich komplett normal, so dieses Arbeitspensum, das Trinken danach, das war für dich einfach normal, und das macht jeder so, das ist so.
Ja, genau. Also ich war auch in solchen Kreisen unterwegs. Ja. Alle haben viel gearbeitet, alle haben viel getrunken. Also man ist ja in einer Bubble quasi. Also man ist ja da drinnen und sieht nicht, wie ungesund es ist. Also jetzt, das ist auch eine ganz arge Arbeit. Das weißt du bestimmt auch als Psychologin oder angehende Therapeutin, dass man von so einer Bubble sich entfernt und die verlässt auch und sich neue Freundschaften und neue Hobbys und ein neues Leben aufbaut. Also das ist ja das Schwierige. Es ist nicht nur schwer, ist auch schwer, einen Alkoholentzug zu machen, aber eigentlich, was dann kommt, ein neues Leben aufbauen, das ist dann die richtige Arbeit, ja. Also das heißt, ja, in diesem Umfeld, in dem ich war, habe ich es nicht verstanden und nicht gecheckt. Und ich habe auch das alles so unglaublich ernst genommen. Also zum Beispiel in diesem Job dachte ich wirklich, das ist alles so unfassbar wichtig, was da passiert. Und es war wirklich nicht so wichtig. Also ich war keine Ärztin, die am offenen Herzen operiert. Ja. Mhm. Ja. Mhm.
Bei dir war es dann so, also der Körper hat dann irgendwann einfach komplett, da war nicht davor, dass du irgendwann entscheiden konntest, so ich mache mal langsamer, sondern es war wirklich irgendwann, hat der Körper gesagt, so jetzt geht einfach absolut gar nichts mehr. Und für dich war das dann so, was ist jetzt los?
Genau, ja, ja. Also mein Körper hat quasi so, ja, ich konnte mich eben nicht mehr bewegen. Ich konnte auch nicht mehr klar denken. Also es hat mein Körper dicht gemacht, also meine Wirbelsäule, mein Rücken. Mhm. Ich konnte mich wirklich nicht bewegen. Also ich war bewegungslos. Ich bin jetzt meinem Körper sehr dankbar, weil der hat wirklich gesagt, so, es reicht einfach. Und auch ganz, ganz schlimme Konzentrationsprobleme. Also ich konnte auch gar nicht mehr. Ich weiß noch, die ersten Tage habe ich versucht, E-Mails zu lesen. Das ging nicht. Ich konnte keine E-Mail lesen. Also ich habe entweder eine Panikattacke bekommen oder ich habe wirklich den Satz nicht fertig lesen können. Also das kann man gar nicht beschreiben fast, wie weggebeamt man da ist. Ja? Also bei mir war es Körper und der Kopf halt auch, ja, also mental und körperlich.
Hattest du davor schon mal irgendwie so eine Vorstellung, was ist Burnout oder Berührungspunkte im Umfeld?
Nein, gar nicht, nein. Also ich weiß noch, ein halbes Jahr davor hat irgendwer im Büro auch gesagt, dass dieser oder jener ein Burnout hat und ich habe mir noch gedacht, ach, pff, was ist das schon und würde mir nie passieren. Also ich habe es eher abgetan, ich habe überhaupt nichts darüber gewusst, keine Informationen. Nein, ich habe auch nicht gewusst, dass ich zum Beispiel eine Angststörung habe, eine generalisierte. Also das habe ich dann in der Therapie herausgefunden und jetzt rückblickend sehe ich das alles und dass mich das eigentlich mein Leben lang schon begleitet, also einfach psychische Probleme, die ich damals aber nicht erkannt habe und mit Alkohol behandelt habe. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das Schwierige in unserer Gesellschaft, weil wenn du es nicht weißt, kannst du es nicht ändern. Und besonders in Österreich, glaube ich, machen das ganz viele Menschen, dass sie dann eher zu einem Glas Wein greifen, um sich zu entspannen zum Beispiel, als dass sie sich denken, oh, vielleicht ist da was los und ich sollte mich vielleicht mit meiner Psyche auseinandersetzen. Also das tun wir viel zu wenig noch, glaube ich. Mhm. Ja.
Du warst dann auch im Krankenhaus. Und ja. Wie ging es da dann weiter? Also du hast gesagt, du bist dann zu deiner Mutter auch.
Ja.
Und hast dann dir gedacht, okay, oder einfach, du hast eigentlich nicht mehr gedacht, sondern es musste einfach, war nichts mehr möglich einfach. Also du bist komplett auf null.
Ja. Ja, genau. Also da war auch dann Corona, das kam dann dazu. Und dann habe ich aber meine jetzige Therapeutin gefunden und die hat mich ziemlich, weiß ich nicht wie sanft, aber auf jeden Fall war dann schnell klar, okay, da ist ein Alkoholproblem auch. Also im Sinne von, ich sitze jetzt im Burnout, aber da ist das Riesending Alkohol. Und auch ab dem Burnout konnte ich nicht mehr so trinken wie vorher, weil sobald ich betrunken war, bin ich in so ein depressives Loch gefallen. Und das war davor nicht so krass. Und das wurde immer schlimmer. Also ich habe weiter getrunken, weil ich konnte ja auch gar nicht aufhören. Und bin aber immer depressiver geworden. Also das war wirklich, das Burnout kam und dann ging es sehr steil immer weiter bergab mit der Psyche. Und die alten Coping-Strategien oder diese alten Strategien haben nicht mehr funktioniert. Also eben am Wochenende mich ins Blackout betrinken, hat mir nicht mehr diese Erleichterung gegeben, sondern hat mich in ein noch tieferes Loch gestürzt. Und das war dann der Punkt, wo ich dann irgendwann einmal mir das eingestanden habe. Das hat ein paar Monate gedauert. Und dann zuerst in eine Klinik eine Woche, also in ein Spital für einen Entzug und dann in eine Reha. Also dann in eine dreimonatige Alkoholentzugsreha. Und das war so der Anfang vom guten Beginn. Mhm. Also, aber es war auch mein Low Point. Also, ja, sehr tiefer Fall. Mhm.
Du hast gesagt, so dieses Realisieren, ich habe Burnout, also das ist das eine, das irgendwie diagnostiziert zu bekommen, aber so wirklich das anzunehmen und realisieren, ja, es ist wirklich so. Wie war da dein Prozess bis dahin, bis du wirklich sagen konntest, ah ja, das habe ich, und vor allem auch, ja, ich bin alkoholabhängig?
Ja, das ist ein langer Prozess, oder das war bei mir ein langer Prozess. Also ich habe dann nach, glaube ich, 2-3 Wochen eine Psychiaterin aufgesucht und die hat dann Burnout diagnostiziert und mittelgradige Depression und noch irgendwas. Und das habe ich dann auf diesem Zettel gesehen und habe mir so gedacht, also es ist, na, man will, kann es nicht, oder ich konnte es nicht wahrhaben, war aber halt erleichtert, dass ich nicht in die Arbeit muss, weil ich wusste, ich kann ja gar nicht. Also ich wusste, ich kann nicht funktionieren in der Arbeit. Also, und auch, ich hatte Panikattacken vor der Arbeit. Also ich hatte viel zu große Angst. Keine 10 Pferde hätten mich in diese Arbeit zurückbringen können. Und dann glaubst du eher so, dass du lügst. Also ich hatte so das Gefühl so, ich spiele das nur. Also ich habe mir daran gedacht, aber so krank bist du ja nicht. Was machst du da? Oder tust du jetzt so, als hättest du ein Burnout? Du musst doch funktionieren. Also man sieht es ja nicht. Also ich bin dann extrem dünn geworden, ziemlich schnell, weil ich nichts gegessen habe, und aber auch braun gebrannt, weil es war Sommer oder eben gutes Wetter. Und ich habe jeden Tag Sport gemacht, weil ich irgendwas, ein Ventil gebraucht habe. Und dann sah ich plötzlich halt äußerlich eher gesund aus und war aber komplett am Ende. Und das ist ja auch in der Gesellschaft so eine Sache, weil ich war dann noch bei so einer ÖGK-Ärztin, die mir das auch nicht abgekauft hat einfach. Also das System ist dann auch schwierig, weil es wird dir nicht geglaubt, dass du ein Burnout hast. Und wie sollst du es beweisen? Und das ist alles sauschwer. Also selber es erkennen, selber eingestehen, wie auch, weil du weißt ja nicht, was das ist, was du da hast. Und dann auch das Außen, dass es dir vielleicht auch nicht glaubt, weil sie denken, du willst halt nicht in die Arbeit. Aber das ist es nicht, ja.
Also da kamen dann diese, man muss funktionieren, Gedanken. Und ja. Ich bilde mir das vielleicht nur ein, oder vielleicht bin ich faul oder zu schwach oder was immer.
Ja, alles. Ja. Mhm. Und ich muss doch jetzt dann bald. Ja. Oder ich muss in die Arbeit. Monatelang habe ich mir gedacht, ich muss aber. Mhm. Und es war aber keine Chance. Und ich glaube, das erste Mal, dass ich das wirklich überrissen habe, war ich in der Alkoholreha. Und das war ja dann schon im Herbst. Und im Februar war das Burnout. Mhm. Das heißt, über ein halbes Jahr später ist mir erstmals irgendwie so gekommen, boah, ich gehe da nicht zurück. Also ich werde nie wieder dorthin zurückgehen. Das hat sicher über ein halbes Jahr gedauert, dass ich das verstanden habe, dass ich nie wieder in diese Arbeit zurückgehe.
Also da ist dir bewusst geworden, das war auch nicht gut für mich. Das ist einfach nicht das, wo ich,
ja, na, und jetzt geht ich leben nicht. Will. Na, ja. Und das, ich kann nicht. Also es ist unmöglich. Mhm. Ja.
Mhm. Und der Alkohol, das hast du gesagt, das war eigentlich eh auch immer schon da. Also das ist jetzt gar nicht so, nach dem Burnout kam Alkohol, sondern das war immer schon da. Und da ist es dir dann aber im Zuge dessen bewusst geworden. Da habe ich ein Problem damit.
Ja. Also ich habe getrunken, ich habe mit 16 angefangen zu trinken und sehr schnell Blackouts, also sehr schnell immer exzessives Trinken, weil ich da gemerkt habe, das gibt mir was, das macht mich glücklich. Also das hat mich wirklich glücklich gemacht, exzessiv zu trinken. Oder es war ein Gefühl von Freiheit. Eben hinter einer Alkoholsucht ist ja immer irgendwas. Also du wirst nicht süchtig einfach so. Oder das glaube ich, ja. Mhm. Also da ist immer irgendwas dahinter, vielleicht Trauma oder eben bei mir war es, glaube ich, schon diese Angststörung auch, die sich dann sehr erleichtert hat, weil der Alkohol nimmt das weg. Also der Alkohol löst es auf, richtig. Und und das hat sich natürlich über die Jahre immer mehr verstärkt. Also ich habe immer mehr getrunken, immer öfter getrunken, und dann kam ein Herzschmerz dazu. Also meine erste große Liebe, als die dann in die Brüche ging, hat sich das sehr gesteigert. Da war ich so Mitte 20. Mhm. Da habe ich dann fast täglich getrunken. Und ja, aber dann, da war ich dann zurück in Wien. Und in Wien fällt das nicht einmal so auf. Das ist verrückt, aber ja. Man kann in Wien echt viel ausgehen und echt viel trinken mit vielen Menschen.
Und niemand würde sagen, du hast aber ein Problem mit Alkohol.
Na, selten. Schon vielleicht manchmal so, ui, das war jetzt zu viel. Mhm. Aber selten. Mhm.
Und war das ähnlich schwierig, wie anzuerkennen, dass du Burnout hast? Oder war es schwieriger? Oder wie war das für dich?
Boah, ja, das ist alles schwierig, ja.
Alles schwierig.
Das Burnout kam halt zuerst, diese Erkenntnis. Und dann, aber sich einzugestehen, dass man alkoholkrank ist, ist auch nochmal eine andere Nummer, ja. Mhm. Da gab es einen Moment, an dem ich quasi zugesagt habe, dass ich ins Krankenhaus gehe, also dass ich auch stationär mich aufnehmen lasse. Und das war dann fast wie eine Erleichterung, da weiß ich noch, da habe ich sehr viel geweint. Und es war so wie, es löst sich auch was. Also es war wirklich so, ich habe richtig in dem Moment gewusst, das ist jetzt ein ganz wichtiger Moment in meinem Leben. Mhm. Also ich habe zuschauen können, wie ich jetzt eventuell was ändern kann. Also ich habe zwar nicht gewusst, wie oder was oder wie die Zukunft wird, aber das war wie mir von oben zuschauen, dass da jetzt was Wichtiges passiert, ja.
Also wirklich so ein Knackpunkt, dahin zu gehen, zu beschließen, ja, das brauche ich.
Ja, genau, ja. Das ist gar nicht so einfach, das zu schaffen. Schon allein das ist schon schwer.
Ja.
Ja.
Und ich habe so das Gefühl, dass in der Gesellschaft Burnout eher noch irgendwie so angenommen wird, weil das heißt ja, vielleicht die hat halt einfach zu viel gearbeitet und viel Arbeit ist ja gut und so dieser Leistungsgedanke. Und aber Alkoholabhängigkeit, da ist eher so ein anderes Bild und viel schambehafteter. Oder wie siehst du das? Oder wie hast du es auch erlebt?
Ja, also damals war Burnout auch noch sehr schambehaftet. Das ist ja jetzt doch über 5 Jahre her, aber Alkohol noch viel mehr. Mhm. Also das ist ja auch meine Arbeit. Also ich arbeite ja dafür, das zu entstigmatisieren, beides. Aber ich merke schon, dass bei Alkohol noch viel mehr Arbeit zu tun ist oder dass die Leute da noch viel krasser reagieren. Mhm. Also wenn ich sage, ich bin trockene Alkoholikerin, das ist immer noch, für mich ist es ja ganz normal, weil ich das schon, meine Arbeit in der Öffentlichkeit ja jetzt auch schon ein bisschen länger geht, aber ich merke, dass da viel vor uns liegt, also dass wir da besser mit den Menschen umgehen, die eine Suchterkrankung haben, weil, davon bin ich überzeugt, wenn man Menschen so schlecht behandelt und dass sie sich schämen sollen oder schämen müssen für die Sucht, dann sind die Heilungschancen viel geringer. Also je mehr man akzeptiert, dass eine Sucht eine Krankheit ist und dass diese Menschen Hilfe brauchen, nicht Verurteilung, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ja, weil ich habe mich sehr alleine gefühlt und ich habe mich sehr geschämt und es war ganz schrecklich, dass das eben im Außen so kritisch betrachtet wurde. Oder was heißt kritisch betrachtet? Ich wurde quasi verstoßen von der Gesellschaft, ja. Und da müssen wir anders damit umgehen. Also es ist so wichtig, dass wir Menschen helfen, die eine Sucht haben. Weil die Sucht macht den Menschen kaputt, aber auch das Umfeld. Also es gibt so viele Co-Abhängige, es gibt so viele Menschen rundherum, die leiden. Wenn zum Beispiel der Partner, die Partnerin süchtig ist, das ist ja alles ein irrsinniger Teufelskreis. Mhm. Und in Österreich haben wir so viele Menschen mit problematischem Konsum, sage ich jetzt mal. das schadet uns allen. Also Alkohol fördert auch Gewalt und Aggression. Und auch bei Männern zum Beispiel, wenn ein Mann nicht lernt, mit seinen Emotionen umzugehen, sondern eher dann zum Alkohol greift oder dann vielleicht auch aggressiv wird gegenüber seiner Frau oder so. Das sind alles Teufelskreise, die wir ganz anders bearbeiten könnten, wenn wir mehr Verständnis für Sucht hätten und mehr Aufklärung.
Und warum glaubst du, ist das noch so schambehaftet?
Boah, warum? Es ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also ich habe immer das Gefühl, so der Alkoholkonsum wird glorifiziert. Also dass das ganze System darauf aufbaut, dass wir alle gut trinken. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen eine krasse Ansicht, aber Menschen, die eben nach der Arbeit noch zum Afterwork gehen und 5 Spritzer trinken, sind wesentlich gefügiger. Also, weil die haben dann nicht viel Zeit zum Nachdenken. Es gibt natürlich die Alkoholindustrie, also da geht es auch um Geld, da geht es um ganz, ganz viel Geld. Und ich glaube, das sind Punkte, die sehr schwer zu bekämpfen sind halt, ja. Und das Komische ist eben, du kannst jemand sein, der viel trinkt und dann gut dastehen, aber sobald du eben kippst in eine Sucht, wirst du verstoßen. Also das ist ja so eine komische Gratwanderung. Und das weiß ich nicht, warum es so schambesetzt ist. Also warum wir da nicht besser helfen können. Es ist ja jedenfalls etwas, was ich mir wünschen würde. Ja.
Du hast gesagt, du wurdest auch verstoßen. Also die Menschen in deinem Umfeld, die wollten dich dann nicht mehr in ihrer Nähe haben? Oder wie kann man sich das vorstellen, dass du verstoßen worden bist?
Also es ist eher so, dass dann geschwiegen wird. Es wird nicht mehr darüber, es wird nicht darüber geredet.
Ja.
Dann fallen plötzlich diese Menschen weg und du bist plötzlich allein. Und besonders habe ich das auch gemerkt in der Reha. Ich habe halt gemerkt, okay, wer telefoniert noch mit mir oder wer geht mir ganz aus dem Weg? Natürlich ist das auch beidseitig. Also auch ich habe mich dann in Schutz genommen und habe teilweise gar nicht mehr, ich hätte ja gar nicht in die Bars gehen können. Also meine ganzen Freundinnen und Freunde, die immer in der Bar waren am Abend, zu denen konnte ich ja gar nicht mehr hin, weil ich hätte denen nicht beim Trinken zuschauen können. Jetzt ist es wurscht, aber in den ersten 2 Jahren konnte ich nicht in eine Bar gehen. Das war viel zu gefährlich. Also das heißt, du fühlst dich sehr verstoßen, weil du ja vieles auch gar nicht mehr mitmachen kannst. Auch Abendessen. Überall wird die ganze Zeit getrunken und du kannst nicht dabei sein. Also du fühlst dich schon mal recht verstoßen. Und dann eben dieses Unverständnis. Also so, du merkst halt, wenn Menschen das nicht greifen können und nicht darüber reden wollen. Und auch dann so wie, naja, die Verena, das ist komisch mit der und uff. So, also so, du merkst es und es tut sehr weh und du kannst nicht viel machen, außer dich dann auch selbst zurückziehen. Ja, so würde ich das beschreiben.
Ja. Und wie reagieren jetzt die Menschen? Du hast gesagt sowas wie, wenn du sagst, ich bin trockene Alkoholikerin.
Das kommt drauf an. Es kennen mich ja jetzt schon ein paar und meine Arbeit und so, die wissen das halt und die, mit denen rede ich ganz anders. Aber wenn ich neue Menschen kennenlerne, die mich nicht kennen und ich erzähle von meiner Arbeit, ist oftmals einfach so wie, was? So, oh mein Gott. Also so ein kleiner Schockmoment. Und dann kommt aber ganz oft so Bewunderung auch. Also so im Sinne von, oh toll, dass du drüber redest. Oder auch oft kriege ich, du schaust aber nicht so aus. Oder, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Und dann sage ich so, was, dass ich trocken bin oder, na, dass du mal wild warst, kriege ich.
Wild?
Dass man mir nicht ansieht, dass ich mal wild war, was auch immer das heißen mag. Und ich finde, das ist aber auch so eine wichtige Arbeit, weil ein Alkoholiker oder eine Alkoholikerin ist nicht nur die Person, die unter der Brücke liegt und wo alles verloren ist. Das ist eben dieses Bild, das wir haben und das ist viel zu weit, weil Alkoholismus beginnt viel, viel früher. Und wenn du dann aber unter der Brücke liegst quasi, das ist das andere Ende des Spektrums und da, wenn du da dir Hilfe holst, ist es wahrscheinlich eh zu spät. Also das ist zum Beispiel auch mein Glück, glaube ich, dass ich es so früh erkannt habe, weil eben, ich konnte mir jetzt ein komplett neues Leben aufbauen und ich habe auch keine körperlichen Schäden. Ich war nicht körperlich abhängig, sondern psychisch. Das ist übrigens schlimm genug. Also das heißt nicht, dass das nicht schlimm war. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das da ein bisschen entblößen, dass Alkoholismus überall passieren kann, in allen Gesellschaftsschichten, egal ob du Mann oder Frau oder non-binary oder egal, was du bist, und egal welches Alter. Es kann auch wirklich ganz jung sein oder auch ganz alt, dass man Alkoholismus entwickelt, also dass man süchtig wird, kann auch in den 70ern passieren. Also Alkoholismus macht vor niemandem Halt. Im Sinne von, es kann jedem, muss nicht, aber kann jedem passieren.
Ja.
Ja.
Das heißt, jetzt bekommst du dann manchmal so Respekt, also auch, dass du trocken bist wahrscheinlich, ich an.
Ja, schon.
Und es wäre wahrscheinlich anders, wenn du jetzt sagen würdest, ich bin Alkoholikerin, so mittendrin und nicht trocken.
Ja, voll. Oder was würde, ich frage mich, was würde passieren, wenn ich jetzt einen Rückfall hätte? Ja. Würden dann die Leute noch stolz auf mich sein? Und das ist halt, ein Rückfall ist auch etwas, wofür man sich nicht schämen sollte, weil das ist eine Krankheit und das kann passieren. Und es ist ganz wichtig, dass man darauf vorbereitet ist, dass es einen Rückfall geben kann. Aber wieder, man sollte nicht dafür verteufelt werden, ja, weil das macht das noch schlimmer. Weil wenn ich einen Rückfall habe und dann mich nicht traue, meiner Freundin davon zu erzählen oder meiner Therapeutin, na, dann trinke ich noch mehr und mehr und mehr. Und dann sind wir schon wieder in der Schamkiste drinnen. Ja.
Du hast die Reha schon angesprochen. Was habt ihr da gemacht? Wie war das für dich?
Das ist ganz klassische Gruppentherapie. Also man sitzt wirklich in einem Kreis auf Stühlen und so. Erzähle ich übrigens auch in meinem Programm, wie die juicy Stories aus der Reha und wer mir da aller begegnet ist. Ja. Ich habe auch dort Freundschaften geschlossen. Und man macht viel Sport, man kann töpfern, man kann musizieren. Ich bin viel spazieren gegangen, viel Therapie. Es gibt verschiedene Meinungen zu Rehas, nicht alle wollen das gerne. Ich sage, für mich war es die beste Entscheidung. Also für mich war es wirklich super in der Reha.
Was hat dir am meisten geholfen?
Ich glaube, der Abstand zur Welt. Also, dass ich wirklich raus bin aus meinem Kosmos und entfernt 3 Monate lang mit ärztlicher und therapeutischer Unterstützung zu mir zu finden. Also, dass ich diese Chance haben durfte, dass ich zu mir finde. Mhm. Weil das ist ganz schwierig, wenn du in deinem eigenen Umfeld bleibst, besonders wenn das ein ungesundes Umfeld ist, dass du da gesund wirst. Mhm.
Und du warst 2-mal in einer Reha?
Richtig? Ich war in einer Alkoholreha und dann noch in einer Burnout-Klinik danach obendrauf. Also ich war fast 6 Monate stationär.
Ja. Und das war ähnlich dort bei der Burnout, nur dass es einen anderen Schwerpunkt auf von den Menschen
war. War schon anders.
War anders,
waren zwei unterschiedliche Sachen, ja. Mhm. Aber ähnlich im Sinne von, dort machst du halt dann auch Achtsamkeitsübungen oder du hast auch Therapie und du hast auch Gruppentherapie, nur eben ein anderer Schwerpunkt und wiederum andere Gruppen und so. Also es waren schon zwei sehr unterschiedliche, muss ich sagen, zwei sehr verschiedene Erfahrungen. Mhm. Ja. Mhm.
Was war so der größte Unterschied vom Gefühl her?
Ja, die Alkoholreha ist schon nochmal eine andere Kiste. Okay. Also, das ist schon heftiger.
Da geht es mir zur Sache.
Mhm. Und da ging es mir auch nochmal eine Ecke schlimmer, glaube ich. Und in der Burnout-Klinik habe ich mich dann schon so mehr näher an den normalen Menschen, was heißt normal, aber also da habe ich mich dann schon wieder näher der Realität gefühlt. Nee. Und die Leute, die dort waren, waren auch ein bisschen anderes Publikum, würde ich sagen. Und es war ein strengerer Tagesablauf und es ging schon auch ans Eingemachte, aber ganz anders. Ja. Mhm. Also die Alkoholreha ist eine andere Nummer, würde ich sagen. Mhm.
Wie war das dann nach 6 Monaten Pause von der Welt nach Hause zu kommen?
Auch das war schwierig. Also das Schlimmste oder das, was sehr schwierig ist, ist, dass du zu Hause bist und keiner mehr drauf schaut, ob du trinkst oder nicht. Das heißt, du könntest ja in die Bar gehen. Das ist wirklich ganz, ganz schwierig und kann sehr schlimm sein. Da habe ich teilweise wirklich schlimme Zusammenbrüche gehabt in meiner Wohnung, wo ich weinend am Boden lag, weil ich gerne in eine Bar gegangen wäre und ich selbst auf mich aufpassen musste, dass ich es nicht tue. Also das ist sehr schwierig und auch eben dieses Gefühl, ich weiß noch, es war die Pride Parade und ich war in meiner Wohnung und ich wusste, alte Freundinnen und Freunde, mit denen ich keinen Kontakt hatte, gehen da gerade auf der Pride und trinken und haben Spaß und erfreuen sich des Lebens und feiern eben die Pride auch, ja. Und da geht es ja nicht nur ums Trinken, aber ja. Und ich wusste, ich kann da jetzt nicht hingehen. Ich kann da nicht hingehen. Wenn ich hingehe, dann ist es vorbei. Mhm. Also dann trinke ich oder dann falle ich irgendwo hin zurück. Und das war der blanke Horror. Also ich bin da weinend, ich habe die Jalousien zugemacht, es war heiß draußen und ich bin weinend zu Hause gesessen und mir gedacht, ich kann nicht mehr am Leben teilhaben. Ich kann nicht. Und das ist etwas, was Gott sei Dank wiederkommt. Also die Lebensfreude und dass man, ich kann jetzt zum Beispiel feiern gehen. Also ich kann tatsächlich auch auf Partys gehen und wirklich ganz viel Spaß haben. Nur das dauert. Also bei mir hat das Jahre gedauert, der Prozess von, ich kann nüchtern Party machen und ich brauche den Alkohol. Also das ist kein, das dauert nicht ein paar Wochen. Mhm. Das ist ein langer Prozess.
Was waren da so die Phasen? Hast du dich dann irgendwann langsam angenähert? Ich versuche jetzt mal, ich weiß nicht, in eine Bar zu gehen oder wie bist du das angegangen?
Ja, es gab dann so Dinge, wo ich mir gedacht habe, da würde ich gern hingehen. Mhm. Ich weiß noch, mit einer Freundin war ich dann das erste Mal auf einem Ball. Und wann war das? War das ein Jahr später? Ich glaube. Und dann war ich auf diesem Ball und ich habe mich schön gemacht und ein schönes Kleid und Geschminke und oh und hin und her und alles. Und dann sind wir da hingefahren. Und die erste Stunde ging noch und dann wurde es immer schlimmer und schlimmer und ich habe überall die Sektgläser gesehen, überall haben sie angestoßen mit dem Sekt und dann stand ich plötzlich in dieser Disco unten und alle um mich rum mit den Gläsern in der Hand und ich habe nur so geschaut und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich brauche jetzt ein Glas Sekt. Also es war ganz schlimm und es ging mir schlecht und ich habe die Panik in der Brust gespürt und die Angst und auch das Craving im Sinne von, ich brauche jetzt den Alkohol, ich will jetzt ein Glas Echsen und dann will ich mit denen tanzen und feiern. Ich will dazugehören und ich gehöre nicht dazu. Und dann bin ich wie Cinderella rausgestürmt, habe mich in ein Taxi gesetzt. Im Taxi habe ich dann zum Heulen angefangen und bin nach Hause gefahren. Und dann war ich unglaublich traurig und auch stolz und habe mir gedacht, so Verena, okay, you made it, du warst dort, es ist schief gegangen, aber du hast keinen Alkohol getrunken und jetzt bist du zu Hause. So. Also es war wirklich, solche Momente, das ist halt eine Geschichte von vielen, also solche Momente gab es immer wieder. Manchmal hältst du dann auch länger aus. Es gab dann auch schon Nächte, wo es dann bis 1 oder 2 Uhr gut ging und ich dann so ein Kribbeln gefühlt habe und mir gedacht habe, jetzt gehe ich lieber. Es ist auch heute noch so, dass ich merke, wenn es mir zu viel wird, gehe ich einfach. Aber jetzt bin ich wesentlich entspannter. Jetzt denke ich mir einfach nur so, oh, es nervt mich oder fühlt sich für mich nicht mehr gut an, ich gehe. Und früher hätte ich mir gedacht, fühlt sich nicht gut an, ich exe jetzt noch 3 Gläser, weil dann kann ich länger bleiben. Also früher hätte ich mich gezwungen, mehr zu trinken, um länger zu bleiben.
Also da war früher dann auch schon so ein, es fühlt sich jetzt gerade nicht gut an, irgendwas ist nicht gut in mir. Und das löse ich jetzt damit, dass ich trinke und dann bleibe ich noch länger. Und jetzt hast du das Gefühl auch manchmal, aber dann sagst du, gut, Zeit nach Hause zu gehen.
Genau, genau. Also früher, ich war extrem grenzenlos. Also das ist ja auch oft bei Alkoholismus, also dass du nicht weißt, wie du Grenzen setzt, hat auch was mit Selbstwert zu tun. Ne? Also dass man nicht weiß, wie man gute Grenzen setzen kann und fühlen kann, wer bin ich, wo höre ich auf, was tut mir gut. Und was tut mir nicht gut? Früher war es eher so, ich betrinke mich so lange, bis ich halt Spaß habe. Und dann am besten auch noch mit einem Mann nach Hause gehe, der mir hoffentlich sagt, dass ich gut genug bin. Was natürlich nie funktioniert, dieser Plan. Also sich besaufen und dann mit einem Fremden zu schlafen, ist nicht die Lösung. Ich habe es lange probiert. Viele Jahre.
Not working. Hat nicht funktioniert.
Man muss sich schon selbst lieben ein bisschen. Und das ist eben das Gegenteil gewesen von Selbstliebe, glaube ich, was ich da gemacht habe. Und jetzt würde ich das so nicht mehr tun. Ja.
Ich fand einen spannender Punkt oder eigentlich ein trauriger Punkt, so dass du diesen Gedanken hattest, ich will da dazugehören. Und so quasi, dazugehöre ich eigentlich nur, wenn ich Alkohol trinke, weil das machen halt alle.
Ja, 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 das ist, das war so.
Ja.
Jetzt sehe ich das nicht mehr so, weil jetzt sehe ich mich viel mehr als eigenständige Person, die weiß, was sie will. Und jetzt sehe ich eher öfters mal so, uje, die trinken aber ein bisschen zu viel. Also jetzt sehe ich es mit einem kritischeren Auge und jetzt will ich gar nicht mehr dazugehören, weil muss ich nicht. Also ich bin nämlich glücklich nüchtern. Also das heißt, da hat sich sehr viel getan. ich muss nicht mehr trinken, um dazuzugehören. Und eben, ich kann auf eine Party gehen und dann gibt es Menschen, die viel trinken, Menschen, die wenig trinken. Es gibt auch viele, die ja den Alkoholkonsum gut im Griff haben. Und mit denen kann man auch dann super sich unterhalten. Also es geht mehr dann um die, bei denen ich sehe, es ist ein Problem. Oder die, also ich habe halt schon ein gutes Auge jetzt dafür. Ja. Ich sehe dann schon, wo ist es problematisch und wo ist es einfach zum Genuss ein paar Gläser. Und das macht dann schon einen Unterschied, ja.
Gibt es für dich auch noch die Momente, wo du sagst, jetzt wird es irgendwie schwierig oder ist das gar nicht mehr, dass du Cravings hast auch?
Na, Cravings habe ich keine mehr. Das habe ich schon lange nicht mehr gespürt. Boah, das ist ein schlimmes Gefühl. Aber manchmal gibt es schon so entfernte, so Momente wie, wie wäre das wohl jetzt, dieses Glas Wein, ich habe damals Sauvignon Blanc geliebt, das zu trinken zu meinem Fisch oder keine Ahnung. Also das gibt es schon, aber zum einen wäre der Preis viel zu hoch, zum anderen, was bringt mir das eine Glas? Also ja, es gibt das schon, aber das ist schon, da gibt es eine viel stärkere Macht in mir, die dann sagt, ja, aber das ist Wege ab und dann ist es für mich ganz klar. Das kann natürlich schon schwieriger werden, wenn ich wirklich in einer Umgebung bin, wo ständig um mich herum getrunken wird. Also wenn ich tagelang mit Leuten bin, die jeden Tag trinken und viel trinken, wird es anstrengend für mich. Aber eine Party mit Alkohol ist überhaupt kein Problem zum Beispiel.
Wie bist du das dann angegangen, so dein Leben komplett umzukrempeln? Also so nach der Reha, du bist zu Hause, da ist noch ganz schwer und dann so jetzt neues Leben gestalten.
Ja, boah, da müssen wir jetzt lang sitzen hier. Boah, ja, also das geht alles nicht sofort. Das ist ein langer Prozess. Ganz wichtig ist Therapie, also dass man therapeutisch begleitet wird, das war für mich ganz, ganz wichtig. Und dass ich dann verschiedene Dinge probiere. Also ich habe am Anfang habe ich in einem Chor gesungen und war Kitesurfen. Ich war dann monatelang am Neusiedlersee und habe dort so ein Kitesurf-Praktikum gemacht und Gitarre gespielt. Und also viele Dinge, die ich momentan auch nicht mache. Also ich habe mich so ganz viel ausprobiert in neuen Dingen. Und was klar war, war das Schreiben. Also ich habe Tagebuch geschrieben und da ist ja dann auch mein erstes Buch daraus entstanden. Und aus diesem Buch dann das erste Soloprogramm. Das ist aber, das erzähle ich jetzt so in einem Satz, das ist alles eine lange Reise gewesen und mit vielen Tiefs und vielen Hochs. Und ich habe mir das eigentlich jetzt sehr, sehr hart erkämpft, dass ich jetzt hier bin, wo ich jetzt bin. Und mein erstes Soloprogramm habe ich gespielt im November 22. Da hat mir die Alexa, das ist die Chefin von der Kulisse, die Chance gegeben, ein Solo auf der Bühne zu spielen, obwohl es mich noch nicht gab als Künstlerin. Und das war so ein Big Bang dann, als dieses Solo da war. Und aber bis zu diesem Punkt, bis zu diesem Solo, habe ich mit einer Regisseurin ganz, ganz viel gearbeitet, ganz viel Schauspielunterricht genommen, habe jeden Tag geübt und geprobt und habe da Schweiß und Tränen und Blut da hineingesteckt, ohne zu wissen, ob das jemals aufgeht. Also das war, glaube ich, schon mutig im Sinne von, dass ich eben nicht zurückgehe in den alten Job, sondern alles neu probiere, ohne wirklich im Sicherheitsnetz. Es ist immer noch aufregend und immer noch nicht immer einfach, ja, in der Selbstständigkeit. Ja. Aber dafür mache ich jetzt das, was ich liebe. Also ich liebe alles, was ich tue. Und das ist natürlich urtoll.
Voll schön, ja.
Ja, das ist schön.
Auf deiner Website steht nämlich auch, jetzt lebe ich meine Berufung. War das für dich von Anfang an leichter mit deinen ganzen Erfahrungen, mit Burnout, mit Alkoholsucht, auch wirklich das in die Arbeit zu beziehen und mit dem rauszugehen in die Öffentlichkeit?
Also mir war klar, dass ich das will. Ich habe sehr Angst davor gehabt. Ich hatte auch sehr, sehr Angst, bevor das erste Buch rausgekommen ist. Aber mir war klar, dass ich das unbedingt will. Also ich weiß auch nicht, was das für ein Drang in mir war. Aber es war so wie, ich glaube auch meine Therapeutin hat gemeint, du Verena, du könntest echt vielen helfen mit dieser Geschichte. Und also mit deiner Geschichte. Und ich habe mir gedacht, ja, ich weiß nicht, aber vielleicht. Und dann habe ich es einfach gemacht. Und dann kam von Anfang an ganz viel Resonanz, positive, eben im Sinne von, das hilft mir ungemein, dass du da so öffentlich drüber redest und mir geht's auch so. Oder also viele Menschen, die mit Burnout kämpfen oder mit Sucht, mit Alkoholproblematik. Ganz, ganz viele Menschen haben sich dann an mich gewandt und das hat mir dann wiederum ganz viel Stärke gegeben, das weiterzumachen. Und mittlerweile mache ich das eh auch auf TikTok und Instagram und über Bücher und über mein Kabarettprogramm und so. Also ich bin ja jetzt schon breit aufgestellt und überall kommt einfach so eine schöne und positive Resonanz. Und das gibt einem wiederum ganz viel Kraft und ganz viel Stärke, dass man das Richtige tut. Oder das, auch auf der Bühne dann, es geht echt nicht nur um den Applaus, sondern dieses Zwischenspiel dann mit dem Publikum und wenn man wirklich merkt, der Raum lebt mit dir mit diesen argen Erfahrungen und sie lachen und sie weinen und sie fallen dir dann am Schluss in die Arme und so. Also es ist ganz, ganz viel Emotion. Also diese Themen, glaube ich, ich treffe, glaube ich, schon einen Nerv momentan und das spüre ich und das gibt mir ganz viel Kraft. Ja.
Mhm. Warst du immer schon lustig?
Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt lustig bin, ganz ehrlich. Ich zweifle immer noch daran, ob ich wirklich lustig bin. Aber ich war immer schon extrovertiert. Also ich war immer schon sehr nach außen. Und ich weiß auch, dass ich in den Bars schon die Massen entertained habe, aber halt besoffen in der Bar. Und es haben mehr als nur eine Freundin schon zu mir gesagt, so Verena, jetzt machst du halt das, was du immer schon getan hast, nur kriegst du Geld auf der Bühne dafür.
Perfekt.
Ja, und dann habe ich mir so gedacht, ach wirklich? Und alle so, ja. Was ich höre, ist so, dass ich immer schon eine Entertainerin war und dass ich es jetzt in gesunde Bahnen geleitet habe. Mhm. Und also anscheinend ja. Mhm. Also lustig. Muss man sich dann, kann man sich anschauen.
Ja, kann man schauen. Dann
kommst du mal vorbei.
Ja, sehr
ja,
gerne.
Würde ich mich freuen, ja.
Was hast du jetzt, was dir früher in deinem Leben gefehlt hat?
Ja, oh Gott. Also das, ich kann mein altes Leben nicht vergleichen mit dem jetzigen. Also es ist auch das jetzige Leben ist nicht einfach. Also ich glaube, Leben ist einfach besteht einfach aus Wellen und aus Tiefen und Höhen. Aber jetzt stehe ich mit zwei Beinen im Leben und davor bin ich herumgeschleudert worden und hatte keinen Halt. Also jetzt habe ich irgendwie meine zwei Füße auf dem Boden und das hatte ich nicht, sondern ich war ganz verloren. Ich war bis zum Burnout, glaube ich, ein sehr verlorener Mensch, sehr, sehr ängstlich, sehr kein Selbstwert. Zwar eben nach außen hin lustig und fröhlich und so, also eben, das hatte ich immer schon, aber innerlich keinen Anker. Und ich glaube, das liegt daran, dass mir ganz viel gefehlt hat an Selbstliebe und an Selbstwert und auch an dem Wissen, was ich überhaupt will. Ich habe im Außen gelebt. Ich habe geglaubt, das Einzige, was ich brauche, ist ein Ehemann und vielleicht Kinder und vielleicht ein Haus. Und also ich habe so geschaut, was muss ich im Außen, was muss ich machen, um andere glücklich zu machen. Und na klar, ich mag immer noch gerne das Außen, sonst würde ich nicht auf einer Bühne stehen. Also und würde mir das nicht so gefallen, ja, dass ich so im Außen lebe, auch mit meiner Arbeit. Aber dazu ist jetzt gekommen, dass ich mich auch um mich kümmere und versuche, so gut ich kann, mich glücklich zu machen und nicht die Gesellschaft. Und das ist ein Riesentwist, wenn man beginnt, nach innen zu schauen. So, wie kann ich mich glücklich machen? Was tut mir gut? Nicht, was ist genauso wie, das ist ganz klassisch beim Daten zum Beispiel, nicht, wie kann ich dem gefallen, sondern gefällt der mir? Und was will ich überhaupt? Das ist so, das klingt so einfach, aber es ist simpel, aber es ist nicht einfach, dieser Twist nach innen.
Du bist jetzt Kabarettistin, Autorin, Podcasterin, machst Vorträge, Workshop, alles Mögliche. Also ist ja wieder jetzt viel.
Ja.
Und wie schaffst du es da, gut auf dich zu schauen. Also was machst du konkret, damit es eben nicht wieder erfolgreich in einen Burnout geht? Mhm.
Naja, keinen Alkohol trinken ist schon mal eine super Sache. Da kommt ganz viel Zeit auf einen zu, wenn man das nicht in den Bars hat. Aber ich merke schon, dass ich tendiere dazu, zu viel zu machen. Und ich tendiere auch dazu, dass wenn ich Leerläufe habe, die ja wichtig sind, weil gerade wenn man in der Kunst unterwegs ist, gibt es halt ganz, ganz intensive Phasen und dann so Leerläufe, wo ich mir dann denke, oh mein Gott, ich mache nicht genug oder oh, jetzt habe ich schon wieder so eine lange Pause und das stresst mich dann auch. Daran arbeite ich, bin ich noch nicht fertig. Also daran arbeite ich, dass ich mir Pausen gönne. Für mich ist die Natur ganz wichtig, dass ich ganz viel spazieren gehe in der Natur. Sport ist mir ganz wichtig, Yoga ist mir ganz wichtig. Eine Zeit lang habe ich viel meditiert, momentan weniger, aber auch das hilft. Tools, also Tagebuch schreiben, wirklich bewusst Urlaub nehmen und den auch genießen, also nicht im Urlaub 100 Sachen machen. Aber das ist wirklich ein Prozess. Da bin ich noch nicht fertig damit. Ich tendiere dazu, zu viel von mir zu verlangen. Und der große Vorteil jetzt ist, dass ich meine eigene Chefin bin. Also es gibt niemanden mehr, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und deswegen kann ich halt mir selbst Pausen nehmen. Und da kann auch wirklich niemand was dagegen sagen. Mhm. Ja? Also die nehme ich mir dann auch. Ist aber nicht einfach. Mhm. Ist nicht einfach, da eine gute Balance zu finden. Ich arbeite daran. Ja.
Ist das, also du trägst jetzt ja so dieses Burnout und Alkoholabhängigkeit, das ist sehr in deiner Arbeit und so wie so ein Teil von deiner Identität, die du halt in der Öffentlichkeit bist. Ist es da schwierig, sich abzugrenzen irgendwie oder den anderen irgendwie zu verstehen zu geben? Ich bin aber nicht nur die mit Burnout, also die Burnout hatte oder die Alkoholikerin, sondern ich bin mehr als das.
Nein, eigentlich nicht. Okay. Das ist nicht schwer, ja. Also wenn ich natürlich irgendwo im Fernsehen oder in den Medien darüber rede, ist natürlich viel Fokus drauf. Das finde ich auch okay, weil das ist ja momentan so meine Arbeit. Und auch mein jetziges Kabarettprogramm, da geht es um Burnout und Alkohol. Deswegen finde ich das voll in Ordnung. Und ich finde es ja auch wichtig, dass ich darüber aufkläre. Aber zum Beispiel, wenn ich mein nächstes Kabarett schreibe, will ich vielleicht auch über andere Themen reden. Das werde ich auch tun. Mhm. Also, und ich habe ja auch einen eigenen Podcast, in dem ich über ganz viele Dinge rede, die mich beschäftigen. Und ja, ich habe mich klar dafür entschieden, dass ich vieles teile mit der Öffentlichkeit und damit bin ich auch voll in Ordnung. Mhm. Frag mich noch mal in 1-2 Jahren, da will ich das vielleicht.
Wenn du dir denkst, boah, jetzt werfst du dann langsam.
Du bist doch trockene Alkoholikerin, tell me more. Habe ich vielleicht keinen Bock mehr. Ja. Aber jetzt auch, ich finde es auch schön, weil auch eben neue Menschen, die mich nicht kennen, so bekannt bin ich ja jetzt auch wieder nicht. Ja. Aber die mich dann dazu befragen und die neugierig sind, was Alkohol angeht, da bin ich happy, wenn ich helfen kann. Also, und wenn sie auch einen Ratschlag wollen oder so, das ist urschön. Also das ist schön für mich, dass ich das teilen kann und dass ich anderen helfen kann. Deswegen, man kann mich auch immer fragen. Ja. Das ist jetzt ein Teil von mir und ich bin ja voll im Frieden mit meiner Sucht und mit meinem Burnout und deswegen ist das auch voll okay, wenn die Leute mich darauf ansprechen.
Ja. Jetzt kann man sich anschauen und anhören, ob du lustig bist. Das kann man sich am 13. September. Wo bist du da mit deinem Kabarett?
Ja, da bin ich in der Kulisse, da wo ich angefangen habe. Ja. Genau, ich spiele im Herbst jetzt öfters in der Kulisse. Ich bin auch mal in Linz und halte auch ein paar Vorträge im Herbst und so. Werde ich dann alles auf meiner Website zeigen. Aber ja, der 13. September ist jetzt der nächste.
13. September.
Genau, nach der Sommerpause, mein erster Termin. Da freue ich mich über Gästinnen und Gäste. Ja.
Was ist denn so die beste Werbung für dein Programm? Was würdest du sagen? Gibt es da eine Szene, auf die man sich besonders freuen kann? Oder?
Boah, ich glaube, das haben wir jetzt eh schon angesprochen. Also für manche ist, glaube ich, diese Reha-Zeit sehr spannend, aber da wird es auch ein bisschen ernster. Mhm. In der ersten Hälfte kann man sich auf ein paar verrückte und recht krasse Männergeschichten freuen. Und das Dating-Life.
Das zieht auch immer.
Und die Dating-Apps und was ich da so alles erlebt habe. Und das ist, ich glaube, der erste Teil ist ein bisschen ein entspannterer, lustigerer Teil und dann geht es relativ rasch in mein Burnout oder in meine Sucht hinein. Und das finde ich ist auch eine ganz gute Mischung, weil es ist ernst und es ist lustig und es ist alles dabei. Ja. Ja. Und da teile ich quasi meine Erkenntnisse. Ja, also ich glaube, Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, die können sich da fix was abholen. Oder das hoffe ich zumindest, ja.
Was macht dir Angst?
Oh, vieles. Ich habe ja eben eine Angststörung. Also, die ist schon viel besser. Aber mir machen Arzttermine Angst. Krankheiten machen mir Angst. Alles Mögliche macht mir Angst. Auch meine Karriere macht mir Angst. Meine Beziehung macht mir manchmal Angst. Ich habe da dauernd, ich habe ganz viele Ängste. Also ich habe wirklich ganz viele Ängste. Mein Schlüssel momentan ist, dass ich, glaube ich, auch sehr mutig bin im Sinne von, dass ich dauernd springe. Also ich habe Angst und ich springe dann und dann kommt oft, manchmal falle ich dann auch auf die Schnauze wirklich. Also jetzt nicht bei Arzt und Ärztinnen Terminen, aber zum Beispiel, wenn ich mich hinauswage in mein romantisches Leben, da habe ich ganz viel Angst und dann kommen aber ganz schöne Sachen dabei raus. Und deswegen mein Appell, ich glaube, wir haben, weiß ich nicht, ob alle so viel Angst haben wie ich, aber mein Appell ist trotzdem springen, also mutig sein.
Also Angst haben, aber es trotzdem
tun. Genau, Angst haben und es trotzdem tun, das sind ja die mutigen Menschen, weil du hast keinen Mut, wenn du keine Angst davor hast, oder? Und das war bei der auch auf der Bühne. Ich habe auch manchmal Angst natürlich vor meinem Bühnenauftritt, wenn da immer mehr Menschen kommen und dass hunderte Menschen mir dazuschauen. Das macht mir auch Angst, aber dann ist es urschön und urtoll. Also eigentlich habe ich ganz viel Angst und ich mache ja ständig neue Dinge und ich glaube, es ist gut zum Wachsen. Angst braucht man, glaube ich, auch zum Wachsen. Ja.
Was gibt dir Hoffnung?
Ich auch, also genau dieser Prozess, weil ich gehe immer wieder solche Schritte, die mir Angst machen und dann merke ich, wie Dinge aufgehen, also oder wie es immer nach einem Regenguss auch einen Regenbogen gibt. Das klingt so kitschig, aber es ist so. Also bei mir, gehe durch ganz viele Wellen immer noch durch und mir gibt Hoffnung, dass dann nach so einem Sturm, wenn ich einen Sturm hatte, einen inneren, dass immer etwas auch sehr Schönes auf mich wartet. Und so ist das eigentlich jetzt schon die letzten 5 Jahre. So, immer kommt was Schönes auch. Also ich weiß, es wird auch vielleicht in Zukunft noch nicht immer einfach für mich sein, aber ich weiß, dass immer auch dann was Schönes auf mich wartet.
Ja. Dankeschön.
Ja, danke dir. Hat mich sehr gefreut.
Wenn dir Psychos gefällt und du den Podcast unterstützen möchtest, dann freue ich mich über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Falls du selbst einmal deine Geschichte im Podcast erzählen möchtest, schreib mir gerne an psychos@einguterort.at. Falls es dir nicht gut geht oder du einfach jemanden zum Reden brauchst, die Telefonnummer der Telefonseelsorge ist für Österreich 142, für die Schweiz 143 und für Deutschland 0800 111 0111 oder 0800 111 0222. Die Nummern sind alle kostenfrei und es ist rund um die Uhr jemand da.